Extreme Kälte ist mir seit jeher ein Graus und damit bin ich nicht allein. Auch Krebszellen haben etwas gegen Minusgrade. Wie man Brustkrebs mit minus 186 Grad Celsius erfrieren lassen kann, wie viele Frauen hierzulande von Brustkrebs betroffen sind und warum sich die Corona-Pandemie auch negativ auf die Krankheit auswirken könnte, das weiß der Radiologe und Brustkrebsspezialist Michael Fuchsjäger.
Vor allem während der ersten beiden Lockdowns war es so, dass Spitäler und auch andere Gesundheitseinrichtungen für Früherkennungsuntersuchungen oder elektive, das heißt geplante Eingriffe, die nicht zwingend notwendig waren, dass die gesperrt wurden dafür, damit man eben den erwartenden Ansturm von Corona-Patientinnen bewältigen kann. Das heißt, es könnte in einigen Jahren natürlich zu einem vermehrten Auftreten von Brustkrebs kommen. Wir hoffen es nicht, aber es ist denkbar.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstehe. Mein Name ist Mari Lang, ich bin Journalistin und Moderatorin und hoste diesen Podcast, in dem ich alle zwei Wochen mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Landes spreche, um manche Dinge ein bisschen besser zu verstehen und um Einblick in die aktuelle Forschung hier in Österreich zu bekommen. Ich melde mich wieder aus dem Austria Center Vienna, dem größten Kongresszentrum des Landes, und heute sitze ich im Rooftop-Foyer. Während der Kongresse tummeln sich hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so zum Beispiel auch beim ECR, dem Europäischen Radiologenkongress, der hier schon ein paar Mal stattgefunden hat. Man fühlt sich hier so mitten in der Großstadt, man sieht auf die Skyline von Wien, es ist sehr hell und lichtdurchflutet und am liebsten würde ich das Interview ja draußen auf der Terrasse machen, es ist aber für die Tonqualität, glaube ich, besser, wir sitzen noch herinnen. Mein heutiger Gast ist Michael Fuchsjäger, er ist stellvertretender Vorsitzender dieses Kongresses, von dem ich gerade gesprochen habe, er ist Klinikvorstand der Uniklinik für Radiologie in Graz und er ist auf Brustkrebs spezialisiert. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie sieht es denn zahlenmäßig mit Brustkrebs in Österreich aus? Ist das eine Erkrankung, die sehr verbreitet ist? Und wie steht die auch vielleicht im Vergleich, dass man es einordnen kann, mit anderen Krebsarten da?
Brustkrebs ist eine sehr häufige Erkrankung. Es ist die zweithäufigste Krebserkrankung der Frau nach Lungenkrebs. Und damit man ein Zahlengefühl bekommt, ungefähr 5.500 Frauen erkranken pro Jahr in Österreich an Brustkrebs. Und wenn man das vielleicht noch in Korrelation setzt zu den Menschen, die an Krebs versterben in Österreich, das sind etwa 20.000 pro Jahr. Davon sind 1.500 Frauen betroffen mit Brustkrebs, die daran sterben. Also es ist eine wichtige Erkrankung und deswegen gibt es ja das entsprechende Brustkrebs-Früherkennungsprogramm in Österreich, das Screening, wie wir es auch nennen, mit der Mammographie seit 2014, um eben hier Brustkrebs sehr früh zu erkennen, weil je früher wir Brustkrebs erkennen, desto besser können wir Brustkrebs behandeln und auch heilen.
Alle zwei Jahre soll man eben in Österreich ab einem gewissen Alter, nämlich zwischen 45 und 69, zur Mammographie gehen. Mammographie, das ist die klassische Vorsorgeuntersuchung in Bezug auf Brustkrebs. Warum ist denn das so wichtig und was genau lässt sich dadurch vermeiden?
Das Früherkennungsprogramm ist deswegen so wichtig, weil wir eben Brustkrebs früh erkennen können, den dadurch heilbar machen können, in fast allen oder in den meisten Fällen. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Früherkennungs-Screening-Mammographien, wie Sie es auch schon erwähnt haben, dass das die einzige Methode ist, die die Mortalität senken kann. Und bei Frauen, die an Brustkrebs erkranken, den Erkrankungsverlauf einfach abmildern kann. Da sind dann nicht so große Operationen notwendig und auch die ganzen adjuvanten, also unterstützenden Therapien, müssen eben nicht in der Größenordnung eingesetzt werden.
Das heißt, je früher man eben Brustkrebs erkennt, desto besser für den Verlauf. Jetzt habe ich gelesen, dass es während der Corona-Pandemie dazu gekommen ist, dass immer weniger Frauen zu diesen Vorsorgeuntersuchungen oder Früherkennungsprogrammen gegangen sind. Welche Auswirkungen kann das zum Beispiel auf den Verlauf einer Krankheit haben? Müssen wir jetzt erwarten, dass in den nächsten Jahren vermehrt Frauen an Brustkrebs erkranken, schwer nämlich?
Es könnte eine Folge sein. Also vor allem während der ersten beiden Lockdowns war es so, dass Spitäler und auch andere Gesundheitseinrichtungen für Früherkennungsuntersuchungen oder elektive, das heißt geplante Eingriffe, die nicht zwingend notwendig waren, dass die gesperrt wurden dafür, damit man eben den erwartenden Ansturm von Corona-Patientinnen bewältigen kann. Das hat natürlich zu einem Rückgang der Zahlen im Früherkennungsprogramm für Brustkrebs auch geführt. Zum Teil wurde das aufgeholt dann Ende letzten Jahres und auch in diesem Jahr, aber wir haben insgesamt nicht so viele Früherkennungsmammografien durchgeführt. Das heißt, es könnte in einigen Jahren natürlich zu einem vermehrten Auftreten von Brustkrebs kommen. Wir hoffen es nicht, aber es ist denkbar.
Wenn ich jetzt bei einer Früherkennungsuntersuchung festgestellt habe, dass es da wirklich einen Tumor gibt, wie geht man denn dann weiter vor? Ist Brustkrebs gleich Brustkrebs und wie ist dann der weitere Verlauf, was die Behandlung betrifft?
Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs, ja, um auf diesen wichtigen Aspekt Ihrer Frage zu kommen. Es ist ein weites Spektrum. Es ist keine uniforme, keine gleichartige Erkrankung. Wir haben Brustkrebsformen, die sind extrem gut behandelbar, wo sie zu 100% geheilt werden. Und dann gibt es Brustkrebsarten am anderen Ende des Spektrums, die sind hochmaligne, hochbösartig, die schwieriger oder weniger gut zu behandeln sind. Das heißt, die Radiologie, die Radiologen und Radiologinnen sind natürlich ganz am Start dabei. Bei uns, bei den Früherkennungsmammografien, wird Brustkrebs in der Regel erkannt. Meistens sind das dann sehr kleine Tumore, bevor das die Frau selbst spüren kann. Und diese Tumore werden dann auch von uns abgeklärt, weil diese Tumore kann man, wie gesagt, nicht tasten und man benötigt dann bildgebende Verfahren, die Mammographie oder auch Ultraschall oder die Magnetresonanztomographie, um ganz dünne Nadeln zu diesen Tumoren zu bringen und kleine Gewebestücke zu entnehmen, die dann eben zur Pathologie gesendet werden, zur feingewebigen Diagnose.
Jetzt habe ich selber auch schon mal eine Mammographie gemacht und bin dann mit ein paar Bildern und einem Befund nach Hause geschickt worden. Mit dem Radiologen oder der Radiologin bin ich im Grunde gar nicht in Kontakt gekommen. Ist das normal? Also ist das der gängige Vorgang oder gibt es da auch andere Methoden, dass man jetzt zum Beispiel mit Radiologen vermehrt in Kontakt kommt, weil die eben die Ersten sind und diese große Unsicherheit, die ich auch gespürt habe in meinem Fall, die schicke ich jetzt voraus, es ist alles gut ausgegangen, es war nichts Bösartiges, aber ich habe gemerkt, ich hatte mich sehr alleingelassen gefühlt.
Ja, das ist sicher ein Thema und von normal, was ist normal, das ist wahrscheinlich Definitionssache von jedem Institut oder jedem Spital oder vielleicht auch jedem Radiologen, jeder Radiologin. Wir in Graz an der Universitätsklinik haben für jede Patientin Zeit und reden auch mit jeder Patientin. Und unser Screening-Programm, unser Früherkennungsprogramm in Österreich ist grundsätzlich auch so aufgesetzt, dass es einen Kontakt mit der Radiologin und dem Radiologen gibt. Weil bei uns, das war das erste Screening-Programm weltweit, 2014, gibt es ja auch den Ultraschall integriert. Das heißt, bei dichtem Drüsengewebe wird ein Ultraschall zwingend durchgeführt, um noch eine höhere diagnostische Sicherheit zu haben. Und allein bei dieser Ultraschalluntersuchung ist man zusammen mit Radiologen, Radiologin und kann über die wichtigen Dinge, Details, Vorgeschichte, Familiengeschichte bezüglich Krebs oder Karzinom sprechen. Das heißt, wir sind für unsere Patientinnen da. Und was auch ganz wichtig ist, wenn wir etwas auf unseren Bildern entdecken, das einer weiteren Abklärung bedarf, dann ist das auch etwas, was wir mit unseren Patientinnen direkt besprechen. Denn das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben Patientinnen mitteilt, was kommt als nächstes, worauf müssen sie sich vorbereiten, wie ist der Weg, der vorgegeben ist, dass man eben hier nicht diese Unsicherheit hat, von der Sie gesprochen haben.
Im Regelfall ist es wahrscheinlich so, dass die Frauenärztin oder der Frauenarzt eine Person überhaupt einmal zur Mammographie schicken würde, wenn es jetzt nicht im Rahmen dieser Früherkennungsuntersuchung stattfindet. Wie wichtig oder wesentlich ist es denn, sich da auch ein Ärztinnen-Netzwerk aufzubauen?
Sie meinen, wenn man mit der Erkrankung bereits zu tun hat?
Genau, weil da ja offenbar sehr viele Personen wichtig sind, um den Verlauf auch zu bestimmen und um zu schauen, welche Therapie ist vielleicht die bestmögliche.
Vielleicht noch zu den vielen Personen, die hier mitspielen. Wenn es um die Behandlung von Brustkrebs geht, dann gibt es ja nicht nur die Radiologinnen, da gibt es dann vor allem die Onkologinnen, also die Krebsspezialistinnen. Dann gibt es Chirurginnen, Gynäkologinnen, Strahlentherapeutinnen, die hier alle Histopathologinnen mitspielen. Und da gibt es auch eine eigene Gruppe, das sogenannte Tumor Board, eine Konferenz, wo alle diese Fachleute zusammensitzen und jeden einzelnen Fall von Brustkrebs vor Start der Therapie an einem Zentrum, wie bei uns an der Uniklinik in Graz, besprechen. Das heißt, jede Patientin wird von allen diesen Fachleuten gemeinsam besprochen. Es wird gemeinsam richtlinienkonform dann die Therapie ausgewählt und entschieden. Und das ist sogar in Verordnungen vorgegeben. Also dieses Tumorboard muss es an einem Brustgesundheitszentrum geben.
Ich würde noch gerne ein bisschen darüber sprechen. Einerseits, wie kann man denn vorsorgen, dass es vielleicht gar nicht zu Brustkrebs kommt? Und andererseits auch, es ist ja vor ein paar Jahren auch der Fall durch die Medien gegangen, der Schauspielerin Angelina Jolie, die ein genetisch bedingtes Risiko für Brustkrebs hat. Sie hat sich dann vorsorglich beide Brüste entfernen lassen. Brustkrebs ist also vererbbar.
Es gibt Formen von Brustkrebs, die vererbbar sind. Wir gehen von mindestens 10% aus, möglicherweise sogar ein wenig mehr. Und es gibt sogar zwei Gene, das Brustkrebsgen 1 und 2. Und wenn diese Gene Mutationen aufweisen, dann entsteht eben dieses sehr hohe Brustkrebsrisiko. Wir sprechen dann auch von Frauen mit hohem Risiko oder Hochrisikofrauen, weil da gibt es eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 80%, dass Brustkrebs bei dieser Frau im Leben auftritt. Diese Gene kann man bestimmen lassen. Es macht natürlich nur Sinn, wenn es viele Brustkrebsfälle in der Familie gegeben hat, um auch zu wissen, ob man dieses Risiko weitergeben kann an seine Töchter beispielsweise. Das ist schon von Bedeutung. Und Sie haben den Fall von Angelina Jolie angesprochen. Wenn man diese Genmutation trägt, dann ist es wiederum Kassenleistung. Das heißt, das wird von der Sozialversicherung bezahlt. Die sogenannte subkutane Mastektomie, was heißt das? Die Haut, Brustwarze, bleibt alles bestehen, aber es wird das gesamte Drüsengewebe, das ja der Ursprung von Brustkrebs ist, das wird entfernt. Und die Brust kann dann mit Eigengewebe wieder aufgebaut werden oder mit einem Implantat, dass sie wieder die Form hat, wie sie zuvor hatte. Aber das Drüsengewebe ist entfernt und das Krebsrisiko wird hier minimiert. Vielleicht noch ganz generell, Sie haben gesprochen von Vorsorge. Was kann man hier tun bei Brustkrebs, so wie bei vielen anderen Krebsformen bzw. anderen Krankheiten? Gibt es ein paar Faktoren, mit denen man vorsorgen kann? Sport, Bewegung, gesunde, richtige Ernährung, kein Übergewicht, kein Rauchen. Das ist immer ein Risikofaktor. Und sozusagen jeder von diesen Faktoren, die ich jetzt erwähnt habe, potenziert sich natürlich, multipliziert sich, wenn man eben Übergewicht hätte, rauchen würde und dann auch noch keinen Sport macht, die Klassiker, dann hat man natürlich ein höheres Risiko.
Ganz ehrlich, das war jetzt alles ein bisschen viel. Mir raucht ein bisschen der Kopf und auch emotional ist es dann doch bei solchen Themen oft schwer auszuhalten. Ich brauche eine kleine Pause.
Die Kaffeepause.
Wenn Sie bei so einem großen Kongress wie dem Europäischen Radiologenkongress hier im Austria Center Vienna sind, da sind ja dann mitunter mehrere 10.000 Menschen versammelt. Was tun Sie denn konkret in den Pausen? Also wir machen ja jetzt hier auch eine Pause, um ein bisschen runterzukommen, weil normalerweise wuselt es wahrscheinlich wie in einem Ameisenhaufen.
Ja, hier geht es wirklich zu wie in einem Ameisenhaufen oder in einem Bienenstock. Viele Pausen, muss ich ganz ehrlich sagen, in den Funktionen, die ich hier innehaben darf in der Europäischen Röntgengesellschaft, habe ich hier beim Kongress nicht. Vielleicht geht sich mal schnell ein Kaffee dazwischen aus, aber das ist es dann schon. Aber meistens auch hier gibt es dann ein Gespräch mit einem internationalen Kollegen aus den Vereinigten Staaten oder aus Saudi-Arabien, weil wir natürlich diese Zeit dann nützen wollen. Das persönliche Netzwerken ist hier von riesengroßer Bedeutung. Es gibt ja ganz viele Initiativen, die Länder, kontinentübergreifend laufen. Das sind dann genau diese großen Kongresse, wie dieser Europäische Röntgenkongress in Wien, wo man diese Dinge dann auch von Gesicht zu Gesicht besprechen kann. Das heißt, die Zeit ist hier komplett ausgefüllt, von 7 in der Früh bis 10 am Abend. Das sind ganz spezielle Tage, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und den Kaffee, den Sie angesprochen haben, den gönne ich mir halt dann mal dazwischen auf 5 Minuten. Wie ich herunterkomme, ja, ich gehe gern spazieren oder wandern in der Natur. Das ist für mich ganz wichtig, auch mit meinen Kindern.
Sie haben ja was, 6 Kinder, oder?
Ich habe 6 Kinder, was? Ja, von 6 bis 23. Und da findet sich dann zum Glück immer jemand, der mit mir spazieren geht oder eine kleine Wanderung macht. Das gibt mir wahnsinnig viel. Also ich bin jetzt kein Extremsportler, aber in der Natur mich bewegen, das ist mir sehr wichtig. Und dann, wenn es die Zeit zulässt und die Kinder zulassen, dann höre ich auch sehr gerne Musik. Ja, damit kann ich mich auch ganz wunderbar entspannen.
Ich mache ja auch noch einen anderen Podcast und habe ein sehr großes Anliegen, was die Gleichberechtigung der Geschlechter betrifft. Und jetzt ist die Frage natürlich naheliegend. Sie als renommierter Radiologe haben 6 Kinder. Wie geht sich das denn aus, die Vereinbarkeit von Familie und Karriere?
Zum Glück habe ich eine Frau, die das Management der Familie übernimmt oder übernommen hat. Das würde zu meinem Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr dazu passen. Aber ich versuche mich halt so gut es geht einzubringen. Ja, unter der Woche so nach Hause zu kommen, dass wir zumindest noch gemeinsam Abendessen können und ich die Kinder dann auch ins Bett bringen kann. Und am Wochenende versuche ich mir, wenn es keinen Kongress gibt oder kein Meeting, wirklich Zeit zu nehmen, für meine Kinder da zu sein, mir keine Arbeit mit nach Hause zu nehmen und dann wirklich Zeit mit ihnen zu verbringen.
Wie alt ist Ihr jüngstes Kind?
6 Jahre.
Wie erklären Sie dem Ihren Beruf?
Ja, ich erkläre ihr, dass ich mir Bilder anschaue, den ganzen Tag von meinen Patientinnen und Patienten und hier möglicherweise Krankheiten erkennen kann und den Patientinnen damit helfen kann, sehr, sehr früh zur richtigen Therapie zu kommen.
Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
Die Radiologie ist deswegen so faszinierend, weil wir durch die Nähe zu den Geräten, zur Technik, unglaublich innovationsträchtig sind. Mittlerweile ist es so, dass die Magnetresonanzgeräte, Computertomographien, Ultraschallgeräte ganz kurze Innovationszyklen haben, ungefähr 6 Jahre. Das heißt, alle 6 Jahre haben sie eine komplett neue Gerätegeneration mit neuen technischen Errungenschaften, wo man schon wieder viel besser Krankheiten erkennen kann. Und das ist unglaublich spannend.
Finden Sie den Menschen von innen schöner oder von außen?
Das ist eine sehr gute Frage. Bilder können schon sehr schön sein, sie können aber natürlich nicht den echten Menschen ersetzen. Also, wenn ich mich jetzt hier festlegen muss, den Menschen von außen.
Zurück zu unserem Hauptthema Brustkrebs, also die Pause ist vorbei. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie die Krankheit festgestellt wird und dass Vorsorgeuntersuchungen für die Erkennung und auch den Verlauf sehr wichtig sind. Wir haben gelernt, dass Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist und dass man auch erblich vorbelastet sein kann und es mitunter Sinn macht, das auch rauszufinden. Wenn man jetzt die Diagnose Brustkrebs bekommen hat, was kann man denn vielleicht nochmal zum Schluss alles tun, um wieder gesund zu werden? Welche Therapieformen werden denn in der Regel eingesetzt? Und ist eine Chemotherapie, wie ich sie als Laien sofort vor Augen habe bei Krebs, immer die richtige und vielleicht auch immer der einzig richtige Weg?
Es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, Brustkrebs zu therapieren. Hauptziel oder Hauptpunkt ist letztlich klassischerweise die Entfernung des bösartigen Tumors durch eine Operation. Und dann gibt es eben andere Therapien, die Sie auch erwähnt haben, die Chemotherapie, eine der wichtigen medikamentösen Therapien. Es gibt auch Immuntherapien oder in Zukunft auch noch andere speziellere Therapien, die sich richtig sozusagen nach den Zellen richten, nach den speziellen Tumorzellen der Patientin, die sogenannte individualisierte Therapie. Und dann gibt es Strahlentherapie. Das wären so die klassischen Therapieformen, die dann je nach Art des Tumors, je nachdem, wo dieser Tumor einzuordnen ist im Spektrum des Mammakarzinoms, von eben eher gutartiger Tumor bis zu den ganz, ganz schlimmen, bösartig biologisch aggressiven. Und dann gibt es neue Therapieformen, die zugelassen sind, minimalinvasive Therapieformen, die mit
Minimalinvasiv
Kälte,
heißt, dass man eben nicht arg eingreift, oder?
In genau, richtig, dass man eben nicht operiert, dass man nicht unter Vollnarkose im Operationssaal mit einem doch größeren Schnitt den Tumor entfernt, sondern dass man mit kleinen Nadelelektroden, kleinen Sonden, also Nadeln, die einen Durchmesser ungefähr von 1 Zentimeter haben, diese in den Tumor einbringt und dann Kälte oder Hitze anwendet und den Tumor an seiner Lokalisation in situ, wie wir sagen, entweder erfrieren oder verkochen.
Diese Kältetherapie heißt Kryotherapie. Ist das jetzt was völlig Neues? Wird das, wenn ich jetzt zum Beispiel in Behandlung bin und ich hätte einen bösartigen Tumor, ist das etwas, das mir dann auch angeboten wird? Also wird es schon so gehandhabt?
Grundsätzlich ist das nicht so. Es ist eine neue Therapieform, auch hinsichtlich der Tatsache, dass es halt nicht überall angewandt wird. An manchen Zentren wird es angeboten, diese Kryotherapie. Das sind zugelassene Therapieformen und die Kryotherapie ist jetzt auch nicht so was Neues, das gibt es seit 15 Jahren. Aber es bedarf natürlich einigen Umdenkens. Und der Standard, den wir leben, ist noch immer die Entfernung des Tumors. Aber es gibt Patientinnen, wo die Entfernung des Tumors nicht möglich ist, weil die Patientin zum Beispiel eine Vollnarkose aufgrund anderer Erkrankungen zusätzlichen Erkrankungen nicht aushalten könnte oder würde. Und dann ist so eine Therapie natürlich ganz wunderbar, weil ich die Tumorzellen in der Lokalisation, wo sie sich befinden, abtöten kann. Und das wird unter lokaler Betäubung durchgeführt. Ja, also die Patientin ist wach, wir reden mit der Patientin, die Therapie dauert 45 Minuten und dann sind die Tumorzellen tot.
Das klingt ja fast schon wundersam. Warum wird das denn nicht öfter angewendet? Warum ist das nicht eine Standardtherapie?
Es ist so, dass diese Therapieform natürlich auch klar an die Radiologie gebunden ist, weil man die bildgebende Technologie benötigt, um diese Sonden, diese Nadeln an den Tumor heranzubringen. Und die Radiologie natürlich nicht der, oder ein Radiologe, eine Radiologe nicht die klassischen Therapeutinnen von Brustkrebs sind. Das bedarf auch eines Umdenkens letztlich sozusagen unter dieser ganzen Ärzteschaft, des ganzen Teams, das bei Brustkrebs behandelt. Also, dass man das akzeptiert, das dauert bei uns auch manchmal länger, bis das sozusagen in den Köpfen drinnen ist. Aber wir diskutieren das und wir therapieren Patientinnen bei uns in Graz mit Kryotherapie. Aber was man hier dazu sagen muss, das ist nicht etwas, was jetzt die Radiologie erfunden hat. Wir führen es gerne durch. Aber die Patientin ist ja trotzdem eingebettet in der Struktur des Brustgesundheitszentrums. Die wird ja dann genauso im Tumorboard, in dieser Besprechung, wo alle Fachdisziplinen beisammensitzen, besprochen. Und dann wird entschieden, dass wir diese Kryotherapie durchführen. Und vielleicht gibt es dann auch hier eine Adjuvante, eine zusätzliche Therapie, die hilft, wie Bestrahlung oder Chemo- oder Immuntherapie zusätzlich.
Sie haben gesagt, durch diese Kältetherapie wird der Tumor quasi erfroren, abgetötet. Jetzt stelle ich mir als Laien vor, und was passiert dann? Also wo kommt der dann hin? Weil wenn man sagt, man operiert etwas raus, dann ist es weg. Und wenn man es erfriert, wo ist es dann?
Genau, das ist eine gute Frage und damit kämpfen auch manche Mediziner möglicherweise vom Verständnis her. Vielleicht noch zur Therapie. Kältetherapie minus 186 Grad Celsius im Zentrum dieses Eisballs, der sich dann bildet. Und ja, es geht in die Köpfe gar nicht so leicht hinein, auch bei den Fachleuten. Die Tumorzellen selbst oder die toten Tumorzellen, ja, die sind nekrotisch, die sind abgestorben. Von diesen Tumorzellen geht keine Gefahr mehr aus. Die können sich nicht mehr vermehren. Die bleiben natürlich dann, wenn man diese Kryotherapie im engsten Sinne einsetzt, die bleiben im Körper. Man kann natürlich diese toten Tumorzellen dann auch entfernen, aber meistens wird das ja bei Patientinnen durchgeführt, die eine allgemeine Narkose, eine Anästhesie nicht vertragen.
Eine Frage zum Schluss vielleicht noch. Sie haben jetzt sehr viele unterschiedliche Behandlungsmethoden aufgezählt, die man eben bei Brustkrebs einsetzen kann. Als Patientin und vor allem dann, wenn man die Diagnose bekommt, dass man Brustkrebs hat, ist ja eine ganz große Verunsicherung da, viel Angst auch. Man ist sehr abhängig von der Ärzteschaft, die einen umgibt. Wie kann man denn für sich die bestmögliche Therapieform überhaupt finden, sodass man weiß, okay, vielleicht ist eine Bestrahlung doch nicht das Richtige für mich, vielleicht gehe ich eher zu einer Kältetherapie-Methode über oder vielleicht doch Chemotherapie. Wie sehr kann man da selber überhaupt mitsprechen?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass man als Patientin, als Patient mitentscheidet, welche Therapie stattfindet. Aber in der Tat ist es so, dass die Behandlung oder dieser Pfad so komplex geworden ist, dass man sich hier verloren fühlen kann. Und deswegen ist auch meiner Meinung nach die Rolle der Radiologin und des Radiologen zum Start so wichtig, irgendwie als Gatekeeper, ja, als sozusagen Eintritt in diesen Therapiepfad. Und da helfen wir schon sehr viel und schicken die Patientinnen auf den richtigen Weg, zum Beispiel Richtung Gynäkologie oder Richtung Chirurgie, Richtung Onkologie, weil wir kennen die Fachleute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir arbeiten genau hinsichtlich dieser Fragestellung auch an einem Projekt mit der Europäischen Röntgengesellschaft, dass wir mittels einer Homepage, mittels eines Journals Patientinnen etwas in die Hand geben, damit sie sich auskennen. Was sind denn die nächsten Schritte? Was muss ich fragen oder welche Informationen sollte ich von meinem Radiologen, meiner Radiologin bekommen? Wie geht's denn dann weiter? Wie finde ich sozusagen in diesem riesigen Netzwerk von Ärzten, wie finde ich die Ärzte, die sich hier mit Brustkrebs auskennen und die besten Therapeutinnen und Therapeuten sind. Und dieses Projekt, dieses Be Accepted, das wird auch etwas sein, was bei uns im Patient in Focus auf unserem Kongress im Zentrum stehen wird.
Gut, dass Sie es jetzt zum Schluss nochmal angesprochen haben, weil genau darum wird es auch in der nächsten Folge hier bei Verstehe gehen. Und ich freue mich da schon sehr darauf, mehr über dieses Projekt erfahren zu dürfen. Herzlichen Dank, Herr Professor Fuchsjäger, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Da wird sehr, sehr viel Forschungsarbeit auch geleistet in Sachen Brustkrebs hier in Österreich. Und vielen Dank für Ihren Einsatz.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.